Heute ist Palmsonntag und mit Palmsonntag beginnt die Karwoche, die Leidenswoche unseres Herrn Jesus Christus. Und dieser Sonntag ist ein guter Anlass, um sich mit der sogenannten Theodizee-Frage zu beschäftigen, mit der Frage nach dem Sinn und den Ursachen der Leiden in unserer Welt. Der Krieg in der Ukraine stellt es uns wieder unausweichlich und deutlich vor Augen. Das Leid in dieser Welt ist groß. Es ist real. Und dieser Krieg ist schlimm, er ist schrecklich. Und er lässt bei der älteren Generation wieder Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg wach werden, an Vertreibung, an Hunger und an Tod. Das Massaker von Butscha und andere Gräueltaten des Krieges machen uns sprachlos. Das Leid ist allgegenwärtig in unserer Welt. Kriege und Katastrophen verursachen Not, Tränen und Tod in unserer Welt. Aber auch Krankheiten, Unfälle und auch von Menschen verursachte Leiden wie Raub, Ausbeutung, Betrug, Vergewaltigung, Mord. All das sind Leiden und Schmerzen, die die Menschheit plagen seit dem Brudermord von Kain an Abel. Wie sollen wir das Leid verstehen? Wie sollen wir das Leid einordnen? Was sagt Gott? Was sagt die Bibel über das Leid? Wie sollen wir nun leben angesichts von so viel Not und Leid in unserer Welt? Eines möchte ich von vornherein klarstellen. Ich habe nicht die Antworten auf die Fragen nach dem Warum. Es wäre vermessen und es wäre arrogant, das zu behaupten. Aber ich möchte heute gerne mit euch zusammen in die Bibel hineinschauen und sehen, was Gottes Wort uns sagt, welche Erklärungen und Begründungen es in der Heiligen Schrift für das Leid in dieser Welt gibt. 7 Dinge, die du über das Leid in unserer Welt wissen solltest. Die erste Wahrheit, die du wissen solltest, ist diese: Die Welt war ursprünglich frei von Leid. Es war nicht immer so, wie wir es kennen und erleben. Unsere Welt war einmal eine leidfreie Zone. Können wir uns heute nicht vorstellen, aber es war so. Sie war frei von Krankheit, von Schmerz und von Tod. Die Welt, die Gott durch seinen göttlichen Schöpfungsakt geschaffen hatte, war eine paradiesische, eine harmonische und eine wunderschöne Welt. Und als die Schöpfung vollendet war, gab Gott ihr die Note sehr gut. Wäre damals das Leid Teil der Schöpfung gewesen, hätte Gott ihr diese Note nicht geben können. Und wir lesen am Ende des ersten Kapitels in der Bibel, wie Gott seine Schöpfung bewertet hat. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Alles, was Gott macht, ist vollkommen und gut. Das Leid ist also nicht Gottes Erfindung, nicht Gottes Wunsch oder Teil seiner Schöpfung. Das müssen wir festhalten. Als Gott diese Welt erschuf, erschuf er etwas Vollkommenes, sehr Gutes, eine paradiesische, eine harmonische Welt, die weder Krankheit noch Schmerz noch Tränen noch Tod beinhaltete. Es gab nicht die geringste Spur von Leid in unserer Welt. Wie kamen dann das Leid und der Tod in unsere Welt hinein? Und das ist die zweite fundamentale Wahrheit der Bibel über das Leid. Das Leid kam in die Welt durch die Wahl des Menschen. Wir stellen fest, etwas ist schiefgelaufen mit unserer Welt. Etwas sehr Gravierendes muss geschehen sein, das dazu geführt hat, dass unsere Welt heute von Leid, von Krankheit, Schmerz und Tod beherrscht wird. Und wenn wir die Bibel lesen, bekommen wir die Antwort. Wir stellen mit Bedauern und mit Erstaunen fest, dass der Mensch selbst dafür verantwortlich ist. Er hat die Wahl getroffen, dass Leid und Tod in seine Welt eingezogen sind. Gott klärte den Menschen darüber auf, dass Leid und Tod in seine Welt hineinkommen werden, wenn er von der Frucht eines bestimmten Baumes essen wird, der mitten im Paradies stand. Lesen wir einmal, was Gott dem ersten Menschenpaar gesagt hat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte, in eine paradiesische Umgebung. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Das überlesen wir so schnell. Wir wissen immer, es gab ein Verbot, aber Gott sagt, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Ein einziger Baum. Denn an dem Tag, an dem du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und als der Mensch dann doch seine Hand ausstreckte und von dieser Frucht aß, wusste er ganz genau, was die Folgen für ihn und seine Welt sein werden. Als der Mensch das Gebot Gottes übertrat und von der Frucht dieses verbotenen Baumes aß, beging er nicht einfach nur eine gastronomische Unsitte oder einen groben Ernährungsfehler. Nein, mit dieser Entscheidung brach Adam seine Beziehung zu Gott ab und entschied sich, dem Satan zu gehorchen und zu folgen. Er entzog Gott das Vertrauen und sagte sich von seinem Schöpfer los und glaubte der Schlange, die den Teufel verkörperte, und schloss einen Pakt mit dem Satan. Die Folgen, vor denen Gott den Menschen gewarnt hatte, brachen jetzt unweigerlich in die Welt des Menschen herein. Der Mensch wurde sterblich. Der Tod wurde zur schrecklichen Realität in der Welt des Menschen. Aber der Tod hat seine Vorläufer und seine Begleiter, die das Leben der Menschen seither prägen, das Leben so wie wir es kennen. Krankheit, alt und schwach werden, körperliche, seelische Schmerzen, Hunger, Gewalt, Unwetter, andere Naturkatastrophen, Angst, Feindschaft, Verrat, Verzweiflung, Seuchen, Krieg, Mord und Totschlag. Begleiterscheinungen. Der Fluch der Sünde kam wie eine Lawine über die Schöpfung herein und zerstörte das Paradies, die Sicherheit, die Harmonie, in denen der Mensch bis dahin mit Gott und mit dem Rest der Schöpfung lebte. Und weil der Mensch sich von Gott abwandte und dem Satan glaubte und ihm folgte, verlor er das Paradies und stürzte sich und seine Welt in ein Meer von Leid. Aber nicht nur Adam und Eva haben Gottes Gebot übertreten, liebe Freunde. Jeder Mensch, der von Adam und Eva abstammt, übertritt Gottes Gebote bewusst und willentlich immer wieder ganz persönlich und erteilt damit seinem Schöpfer eine Absage. Jede Sünde ist eine bewusste Absage des Menschen an seinen Schöpfer. Und so entscheidet sich jeder Mensch persönlich gegen Gott und damit für den Satan, für die Sünde und für den Fluch, den die Sünde unweigerlich mit sich bringt. Halten wir also zweitens fest, das Leid kam in diese Welt durch die Wahl des Menschen. Die dritte fundamentale Wahrheit über das Leid lautet, das Leid, vieles Leid, ist vom Menschen selbst verursacht. Der Mensch ist für vieles Leid selbst verantwortlich. Der Mensch raucht zum Beispiel Zigaretten und erkrankt an Lungenkrebs. Er kann niemanden beschuldigen. Es ist seine Wahl. Der Mensch missbraucht den Alkohol und leidet an Leberzirrhose. Er nimmt Drogen und andere Rauschmittel zu sich und zerstört damit sein Leben und verursacht seinen Angehörigen Not und Leid. Eheleute heiraten und versprechen einander die Treue. Sie bekommen Kinder, die unbedingt Vater und Mutter brauchen. Doch dann überlegt sich einer der Ehepartner oder beide, dass sie die Ehe doch nicht fortsetzen wollen, dass sie ihr Treueversprechen brechen werden und wollen. Und sie lassen sich scheiden. In der Regel leidet darunter mindestens einer der Ehepartner und immer die Kinder. Menschen lassen den Hass in ihren Herzen aufsteigen, fügen einander Verletzungen zu. Sie misshandeln und sie quälen einander, führen Kriege und töten unschuldige Menschen. Menschen belügen, berauben einander, beuten andere Menschen aus, vergewaltigen sie, stecken unschuldige Menschen ins Gefängnis, verfolgen Andersdenkende und töten sie. Menschen zerstören ihre Umwelt, die Gott für sie geschaffen hat, produzieren Gifte und Waffen, die sie später gar nicht mehr beherrschen können. Und dadurch verursacht der Mensch sich und seinen Mitmenschen ungeheures Leid. Wenn diese Dinge dann geschehen, ist der Mensch selbst dafür verantwortlich. Und doch zeigt er mit dem Finger meistens nicht auf sich. Er sucht einen Schuldigen. Und in der Regel wird Gott beschuldigt. Warum lässt Gott das zu? Fragt der Mensch. Dabei hat Gott gar nichts damit zu tun. Manchmal beschuldigt der Mensch auch den Satan, viel seltener als Gott, aber manchmal schon. Aber auch der Satan ist nicht immer schuld, wenn der Mensch selbst sich und anderen Leid zufügt. Natürlich kann auch der Satan dem Menschen Leid zufügen und das ist immer sein Ziel. Ja, unser Wissen über diese unsichtbare Welt ist begrenzt und doch wissen wir, der Satan ist ein Lügner und ein Mörder von Anfang an, sagt Jesus. Sein Ziel ist es immer zu vernichten, zu töten und zu zerstören. Aber auch wenn der Satan das Böse sucht und verursacht und für bestimmtes Leid verantwortlich ist, das wir erleben, kann der Mensch Gott deshalb keinen Vorwurf machen. Denn der Mensch hat die Herrschaft Gottes gegen die Herrschaft Satans bewusst eingetauscht. Der Satan ist der Fürst dieser Welt, der in der Luft herrscht. Durch die Wahl des Menschen hat der Satan bestimmte Macht und Rechte bekommen über diese Welt. Der Mensch hat sie freiwillig an den Satan abgetreten, ist ihm gefolgt und kann sich nicht beschweren, wenn der Satan nun seine Macht und seine Rechte auch ausübt. Wenn Gott die Macht Satans nicht begrenzen würde, was Gott tut, hätte der Satan diese Welt bereits in eine Hölle verwandelt. Gott hat es bisher nicht zugelassen. Gott begrenzt seine Macht und beschränkt ihn in seinem Handeln, wie wir zum Beispiel aus dem Buch Hiob lernen. Nun, weil der Satan der Fürst dieser Welt ist und weil der Mensch bewusst sündigt und seinen Mitmenschen Leid zufügt, ist diese Welt in ihrem Wesen ungerecht. Wir suchen vergeblich nach Gerechtigkeit in dieser Welt. Es gibt keine Gerechtigkeit in dieser Welt, in der wir mit euch leben. Das Leid trifft böse und gute Menschen. Es gibt verdientes und es gibt unverdientes Leid. Wenn wir im Hinblick auf das Leid in dieser Welt nach Gerechtigkeit Ausschau halten, werden wir sie nicht finden. Petrus sagt, wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit herrscht. Sie gibt es aber nicht in dieser Welt. Halten wir also drittens fest, für vieles Leid ist der Mensch selbst verantwortlich. Die vierte fundamentale Wahrheit, die wir aus der Bibel über das Leid ableiten können, ist diese. Die Frage, warum lässt Gott das Leid zu, ist ein unfairer Vorwurf an Gott. Für alles Böse, für alles Negative sucht der Mensch immer einen Schuldigen. Ganz oben auf der Liste der Schuldigen steht bei den Menschen, die sonst auch Gott gar nicht suchen oder nicht glauben, trotzdem immer wieder Gott. Gott ist schuld. Auch bei den Atheisten, erstaunlicherweise. Aber der Vorwurf, dass Gott ungerecht sei, wenn er das Leid zulässt, ist unfair und ist ungerecht. Wir haben uns von Gott bewusst abgewendet. Wir leben unser Leben, wie es uns selber gefällt. Wir beachten die Gebote Gottes nicht. Wir treten seine Moral und seine Ethik mit Füßen und kümmern uns nicht darum, was Gott von uns erwartet und was er in seinem Wort sagt. Und doch machen wir Gott Vorwürfe, wenn es uns schlecht geht. Damit sagen wir eigentlich Folgendes: Gott, wenn es dich gibt, bist du schuld an unserer Misere. Du bist schuld an allem Leid in dieser Welt. Eigentlich hätte ich es verdient, in einer gerechten Welt zu leben, in der es keinen Schmerz, kein Leid und keinen Tod gibt. Ich will im Paradies leben. Und das ist mein Recht, das du mir verweigerst. Das ist der eigentliche Vorwurf des Menschen an Gott. Aber dieser Vorwurf an unseren Schöpfer, dass er ungerecht sei, weil er das Leid in dieser Welt nicht stoppt, ist eine grenzenlose Dreistheit und Frechheit, die der Mensch sich erlaubt. Der Mensch ohne Gott hat viele der Segensgaben Gottes, die Gott uns trotzdem schenkt. Er beschenkt uns mit seinem Segen, Gerechte und Ungerechte, jeden Tag. Diese Gaben missbraucht der Mensch und er hat viele von diesen Gaben zweckentfremdet. Gott hat uns zum Beispiel die Sprache gegeben, als Mittel der Verständigung, damit wir einander segnen und einander in Liebe begegnen, das zum Ausdruck bringen können. Aber der Mensch missbraucht die Sprache und belügt, beleidigt, verletzt, verführt und flucht seine Mitmenschen. Gott hat den Menschen schöpferische Fähigkeiten gegeben, um Dinge zu erschaffen, die ihm helfen, seine Aufgaben besser zu erledigen. Der Mensch missbraucht aber diese schöpferische Gabe Gottes und schafft sich selbst nicht nur Hilfsmittel, Werkzeuge, Maschinen, um zum Beispiel die Ernte einzubringen, sondern mörderische Waffen, um damit auch andere Menschen zu töten. Gott hat uns die Gabe der Sexualität gegeben, damit Mann und Frau einander dadurch in der Ehe ihre Liebe und Verbundenheit bestätigen. Der Mensch missbraucht diese Segensgabe Gottes, um die Ehe zu brechen. Gebraucht seine Sexualität, um sich selbst auf jede beliebige Art und Weise zu befriedigen. Lebt in Unzucht, praktiziert Pädophilie, Pornografie, vergewaltigt, verursacht seinen Mitmenschen ungeheures Leid. Gott hat den Menschen die Gabe der Sexualität gegeben, damit der Mensch Kinder zeugen und sich vermehren kann, Familien gründen und leben kann. Der Mensch entscheidet sich aber häufig in seinem grenzenlosen Egoismus, die gezeugten Kinder im Mutterleib zu töten und veranstaltet einen Holocaust an den ungeborenen Kindern. Und wenn dann das Leben eines Menschen, einer Familie oder einer ganzen Gesellschaft schiefläuft, wenn Not, wenn Leid in Form von Naturkatastrophen oder Krankheiten über die Menschen hereinbrechen, dann beschuldigen sie Gott. Aber das ist völlig unlogisch und unfair. Wenn ein Mensch, sagen wir einmal, ein Auto zweckentfremdet, sagen wir mal einen VW-Passat, und fährt damit in eine Menschenmenge und tötet viele Menschen, kommt doch keiner auf die Idee, Volkswagen zu beschuldigen für diese Katastrophe. Warum machen wir das dann mit Gott? Die Tochter von Billy Graham, Anne Graham, wurde nach dem 11. September in einer Fernsehshow beim amerikanischen Sender National TV interviewt. Und angesichts des Anschlags auf das World Trade Center fragte man sie, wie konnte Gott so etwas zulassen? Anne Graham gab eine sehr fundierte, aufschlussreiche Antwort. Sie sagte Folgendes: Ich glaube, dass Gott genau wie wir zutiefst traurig darüber ist. Doch wir müssen eines klar sehen. Seit Jahren weisen wir Gott aus unseren Schulen, aus unserer Regierung und aus unserem Leben. Und da er ein Gentleman ist, glaube ich, hat er sich still und leise zurückgezogen. Wie können wir erwarten, dass Gott uns segnet und schützt, wenn wir doch von ihm verlangen, dass er uns gefälligst in Ruhe lassen soll? Madeleine O'Hare beklagte sich, dass in amerikanischen Schulen gebetet würde. Viele Amerikaner stimmten ihr zu und das Gebet wurde aus den Schulen verbannt. Ein anderer sagte, man solle dort auch nicht die Bibel lesen. Die Bibel, die sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und erneut gaben wir unsere Zustimmung und die Bibel wurde aus den Schulen verbannt. Dann trat Dr. Benjamin Spock, ein Verfechter der antiautoritären Erziehung, auf und sagte, wir sollten unsere Kinder keinesfalls bestrafen, wenn sie sich schlecht benehmen. Ihre Persönlichkeit würde dadurch verbogen und wir können ihr Selbstbewusstsein schädigen. Und wiederum sagten viele, dass ein Experte schon wissen würde, wovon er rede, und stimmten ihm zu. Dann trat jemand energisch dafür ein, dass unsere Töchter ruhig abtreiben sollten, wenn sie es wünschten. Frei nach dem Motto, mein Bauch gehört mir. Verantwortung kann ich später noch lernen. Und wieder stimmte eine breite Mehrheit zu. Dann sagte die Unterhaltungsindustrie, lasst uns Fernsehshows und Filme produzieren, die das verborgene Gesicht dieser Welt, die Gewalt und Sex propagieren. Und lasst uns Musik aufnehmen, die zu Vergewaltigung, Drogen, Mord und Selbstmord und Satanismus auffordert. Das wurde einfach erklärt, hier ging es um Unterhaltung. Beeinflussen würde das überhaupt nicht. Keiner würde das wirklich ernst nehmen. Also können wir ruhig so weitermachen, oder? Viele Menschen haben nach den schrecklichen Massakern in Littleton 1999 und nach dem bitteren Blutbad am 26. April 2001 in Erfurt die Frage gestellt, warum Gott so etwas zulässt. Dies ist lediglich ein Versuch, sagt Anne Graham, auf eine Frage ohne zufriedenstellende Antwort eine Antwort zu finden. Lieber Gott, warum hast du das junge Mädchen namens Cassie nicht gerettet, das in ihrem Klassenzimmer umgebracht wurde? Mit freundlichen Grüßen, ein besorgter Schüler. Die Antwort, lieber besorgter Schüler, ich habe Hausverbot in Schulen. Mit freundlichen Grüßen, Gott. Soweit Anne Graham. Bereits der Prophet Jeremia, der die Not und das Leid seines Volkes beweinte und betrauerte, hatte verstanden, dass er Gott keinen Vorwurf machen kann. Schlimmes Leid kam über Israel. Aber Jeremia bringt es deutlich zur Sprache im Buch Klagelieder, Kapitel 3. Er sagt, was murren denn die Leute im Leben ein jeder über die Folgen seiner eigenen Sünde? Warum klagen die Leute? Alles, was über uns gekommen ist, sind doch nur Folgen unserer eigenen Sünde. Lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Wir haben gesündigt und sind ungehorsam gewesen. Darum hast du nicht vergeben. Halten wir also fest. Die Frage, warum Gott das Leid zulässt, ist ein unfairer Vorwurf an den Schöpfer, von dem wir uns selbst losgesagt haben. Die fünfte Wahrheit, die wir über das Leid in unserer Welt wissen sollten, ist diese. Gott nimmt in seiner Liebe unser Leid auf sich. Obwohl das Leid durch eine bewusste Entscheidung des Menschen in die Welt hineingekommen ist und der Mensch nur sich selbst für die Leiden anklagen kann, ist Gott unser Leid nicht gleichgültig. Gott hat Mitleid mit uns. Er hat uns nicht aufgegeben. Er ist barmherzig und gnädig uns gegenüber. Und seine Liebe und Barmherzigkeit zu uns gehen so weit, dass er selbst in seinem Sohn zu uns kommt, um mit uns zu leiden und für uns zu leiden. Das ist die Antwort Gottes auf die Theodizee-Frage, auf die Frage, warum gibt es das Leid und wie können wir damit umgehen? Wie können wir Gott jemals einen Vorwurf machen, dass ihn unser Leid kalt lässt oder dass wir ihm gleichgültig sind? Dass er die Menschheit sich selbst überlassen hätte und mit Schadenfreude oder mit Gleichgültigkeit zusieht, wie wir leiden und sterben. Wir können diesen Vorwurf nicht machen. Nein, in seiner grenzenlosen Gnade und Barmherzigkeit entscheidet sich Gott zu einer unvorstellbaren Rettungsaktion. Er sendet seinen Sohn als stellvertretendes Opfer für unsere Schuld und Sünde mitten in das Leid. Und Jesus nimmt das ganze Leid der Welt auf sich, Gott, der Sohn. Er tut es, weil er uns liebt. Und weil er uns von dem Leid, von der Sünde und dem Tod befreien will. Und Jesaja schreibt über ihn, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Seit Gott der Sohn, der Herr Jesus Christus, am Kreuz von Golgatha als das Opferlamm Gottes an unserer Stadt starb, muss jeder Vorwurf und jede Anklage gegen Gott verstummen. Die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes sind offensichtlich seit Ostern. Und jeder Vorwurf an Gott ist unfair und ungerecht. Johannes sagt uns im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Die sechste Wahrheit, die wir über das Leid in dieser Welt wissen sollten, ist diese: Gott kann das Leid für uns zum Segen wenden. Zunächst mag das vielleicht wie ein Paradox klingen, aber es ist trotzdem wahr. Manchmal wird das erlebte Leid für uns zum Segen. Nicht immer und nicht für alle Menschen, das müssen wir zugeben. Aber grundsätzlich hat das Leid immer eine von zwei Reaktionen des Menschen zur Folge. Entweder bringt es den Menschen in die Nähe Gottes, es bringt ihn auf die Knie, er demütigt sich, er sucht Gott und findet Gott. Oder das Leid bewirkt genau das Gegenteil. Das Herz des Menschen wird verstockt, es verhärtet sich und der Mensch wird zu einem Feind Gottes. Aber erstaunlich viele Menschen berichten davon, dass ausgerechnet das Leid, eine leidvolle Erfahrung, sie zu Gott geführt hat. Es scheint fast so etwas wie eine universale Erfahrung zu sein. Wenn wir leiden, suchen wir Gott und fangen an zu beten. Die meisten Menschen, die nie gebetet haben, fangen an zu beten, wenn sie vom Arzt eine Krebsdiagnose bekommen oder wenn sie im Krieg sind. Ich habe ein Interview gehört mit einem russischen Offizier, der im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat. Und man hat ihm die Frage gestellt: Was haben Sie gemacht, wenn Sie dem Tod ins Auge sehen mussten? Er sagt: Gebetet. Immer gebetet. Und dann kam die zweite Frage: Was haben denn die Atheisten gemacht, wenn sie dem Tod begegnet sind, ins Auge sahen? Er dachte ein wenig nach und dann sagte er: Im Krieg gibt es keine Atheisten. Ich möchte aus einem Brief zitieren, der bei Alexander Zazeppa gefunden wurde, einem sowjetischen Soldaten, der 1944 im Zweiten Weltkrieg getötet wurde. Man hat diesen Brief, dieses Gedicht in seiner Tasche gefunden. Gott, hör mir zu. Noch nie in meinem Leben habe ich mit dir geredet, aber jetzt möchte ich dich grüßen. Wie du weißt, hat man von Kindheit auf mir eingetrichtert, dass es dich gar nicht gibt und ich Dummkopf, hab's geglaubt. Ich habe deine Schöpfung nie bewundert, doch heute Nacht, da habe ich geschaut aus dem Granatenkrater auf den Sternenhimmel über mir und plötzlich habe ich verstanden, wie grausam eine Lüge doch sein kann. Ich weiß nicht, Gott, ob du mir deine Hand reichst, und doch, ich weiß, du wirst mich schon verstehen. Ist es nicht seltsam, dass mir hier in dieser Hölle dein Licht begegnet ist? Hier habe ich dich erkannt. Ich kann dir nichts mehr sagen, als nur dieses eine. Ich freue mich, dass ich dir begegnet bin. Um Mitternacht kommt der Befehl zum Angriff. Ich habe keine Angst, du schaust von auf uns herab. Ich höre das Signal. Was soll's, ich muss jetzt los. Es war so schön mit dir. Ich will noch sagen, wie du sicher weißt, wird dieser Kampf sehr böse. Es kann sein, dass ich noch diese Nacht bei dir anklopfen muss. Und das, obwohl ich dir bis heute doch kein Freund war. Wirst du die Tür mir öffnen, wenn ich bei dir bin? Es scheint mir, dass ich weine. Gott, was ist geschehen? Oh Wunder, ja, ich denke, ich kann sehen. Jetzt muss ich los und werde wohl nicht wiederkommen. Wie seltsam nur. Jetzt habe ich keine Angst mehr vor dem Tod. Es scheint so zu sein, dass es manchmal keinen anderen Weg gibt, dass wir die Erfahrung des Leides brauchen, um Gott zu suchen und zu finden. Und Gott gibt uns gerade für die Zeiten der Not besondere Verheißungen. Er sagt im Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not und ich will dich retten und du wirst mich preisen. Im Psalm 91 sagt Gott, er liebt mich, darum will ich ihn retten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Menschen, die Gott lieben, gibt Gott eine ganz besondere Zusage im Hinblick auf Schmerzen und Leiden, die sie erleben. Paulus sagt uns das im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Auch die leidvollen Dinge müssen den Kindern Gottes zum Besten mitwirken. Gott verbirgt sich dafür. Gott in seiner Weisheit ist also in der Lage, auch die schlimmsten Leiden, die ein Mensch erfahren kann, für ihn und auch für andere Menschen zum Segen zu machen. Gott kann aus dem Bösen etwas Gutes machen. Und dafür gab es in der Geschichte und gibt es auch in der Gegenwart viele Beispiele. Denken wir an Hiob und in seine unvorstellbaren Leiden, die er durchmachen musste. Und denken wir an den Segen und an den Trost, den Millionen gläubiger Menschen im Laufe der Jahrhunderte erlebt und erfahren haben durch das Buch Hiob. Denken wir an die Märtyrer des Christentums. Ihr Vorbild, ihre Standfestigkeit waren und sind Inspirationen für Millionen von Christen. Nikolai Chrapow, der 28 Jahre seines Lebens in sowjetischen Straflagern für seinen Glauben verbracht hatte, beschreibt sein Leben in einer Trilogie mit dem Titel »Das Glück des verlorenen Lebens«. Denken wir an Fanny Crosby, die blinde Liederdichterin, deren Lieder Millionen von Menschen auf der ganzen Welt inspiriert und getröstet haben und das immer noch tun. Wir haben heute eines ihrer Lieder gesungen, »Seligstes Wissen, Jesus ist mein, köstlichen Frieden bringt es mir ein«. Fanny Crosby wurde in ärmlichen Verhältnissen geboren und im Alter von 6 Wochen erlitt sie infolge einer Erkältung eine Augenentzündung und ein angeblicher Arzt beriet ihre Eltern, die Entzündung mit heißen Umschlägen zu behandeln und als Folge dieser Behandlung erblindete sie. Fannys Vater starb, als sie gerade 1 Jahr alt war, aber sie verzweifelte nicht. Sie liebte Gott über alles und sie dichtete über 8000 christliche Lieder. Und eines der bekanntesten Lieder, wie gesagt, haben wir gesungen. Seligstes Wissen, Jesus ist mein. Ein anderes bekanntes Lied von Fanny Crosby ist der Song Sicher in Jesu Armen. Dort heißt es in der letzten Strophe, Jesus des Herzens Zuflucht. Jesus, du starbst für mich. Sicher auf diesen Felsen stütze ich mich ewiglich. Hier will ich stille warten, bis das vergeht die Nacht, bis an dem goldenen Ufer leuchtend der Tag erwacht. Aber der größte Beweis dafür, dass Gott Leid und Tod in Freude und Segen verwandeln kann, ist das Leiden und das Sterben unseres Herrn, Jesus Christus. Sein Leiden am Kreuz von Golgatha hat Gott zum größten Segen für uns gemacht. zur Rettung für eine verlorene Menschheit. Sein Leiden und sein Sterben am Kreuz wurde für die Welt zur Rettung von Sünde, Gericht und Hölle. Seine Wunden sind für uns Heilung geworden. Und seine scheinbare Niederlage am Kreuz zum absoluten Sieg über Hölle, über Tod, Sünde und Satan. Halten wir also fest, Gott kann das Leid für uns zum Segen wenden. Und die siebte Wahrheit, die du über das Leid wissen solltest, ist diese: Gott führt seine Kinder in eine leidfreie Welt. Leid und Tod haben nicht das letzte Wort. Das Leid ist ein vorübergehendes Phänomen. Gott führt seine Kinder in eine leidfreie Welt. Das Leid ist vorläufig und es hat ein Ablaufdatum. Es wird nicht bleiben. Es ist nicht permanent. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, stellen wir fest, dass die ersten beiden Kapitel in Gottes Wort von einer Welt, von einer paradiesischen Welt berichten, ohne Leid, ohne Tod, ohne Sünde. Und die letzten beiden Kapitel in der Heiligen Schrift berichten uns wieder von einer neuen paradiesischen Welt, wo das Leid, die Sünde und der Tod der Vergangenheit angehören. Gott wird ein neues Universum schaffen. Das heutige Universum ist vorläufig, hat ein Ablaufdatum. Und Johannes durfte einen Einblick gewinnen in diese neue Welt Gottes und er beschreibt sie uns so. Er sagt, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde, also das erste Universum, waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht die Wohnung Gottes bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Und daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Die neue Welt Gottes nennen wir Himmel. Und dieser Himmel war und ist die Hoffnung aller Kinder Gottes. Und die letzte Antwort, die endgültige und zufriedenstellende Antwort auf die Theodizee-Frage. Wir sind heute noch nicht zu Hause. Wir sind unterwegs. Und deshalb können wir dem Leid und dem Tod mit Zuversicht und Hoffnung begegnen, wenn wir wissen, sie werden nicht bleiben. Paulus formuliert es so: Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und je besser wir Jesus kennen und je besser wir seinen Plan verstehen, den er mit uns und mit dieser Welt hat, umso mehr wächst in uns die Sehnsucht nach dem Himmel. Nein, wir Christen haben nicht alle Antworten auf die Frage nach dem Warum. Wir können viele Dinge im Hinblick auf das Leid nicht erklären. Aber wir haben eine Antwort, die es uns möglich macht, das Leid zu ertragen und voller Hoffnung in die Zukunft zu schauen. Und wenn du Not, Schmerzen, Krankheit erleidest oder den Tod eines lieben Menschen zu verkraften hast, dann darfst du wissen, Gott ist nicht gleichgültig deinem Leid gegenüber. Er hat Mitleid mit dir. Er versteht dich. Jesus versteht dich. Er weiß, was Schmerzen bedeuten. Er weiß, was Verrat bedeutet, was Einsamkeit bedeutet, was Sterben bedeutet. Er leidet mit dir. Er ist an deiner Seite. Er ist deine Zuflucht in der Not. Er hat immer ein offenes Ohr für dich. Gott hat in seinem Sohn Jesus Christus dein größtes Leid auf sich genommen. Gericht, Hölle, Das alles erwartet dich nicht mehr, wenn du an ihn glaubst. Wenn du nicht verstehst, warum ein bestimmtes Leid dich oder deine Lieben getroffen hat, dann solltest du wissen, Gott kann auch dein Leid zum Segen wenden. Er kann dich trösten. Vertraue ihm. Bete zu ihm. Glaube ihm. Warte auf sein Handeln und auf seine Antwort. Sie werden kommen. Halte bis dahin im Glauben fest. Alle Dinge müssen zum Besten dienen, denen, die Gott lieben. Jesus hat gesagt, ich bin bei dir, bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er entzieht sich nicht aus dieser Welt, aus deinem Leben. Er ist bei dir. Wir werden gleich das Lied gemeinsam singen. Ich bin bei dir. Wenn das Leid dieser Welt dich überwältigt, das Ganze dich in die Verzweiflung und in die Depression zu stürzen droht, sollst du wissen, das Leid ist zeitlich befristet. Es ist begrenzt. Es hat ein Ablaufdatum. Gott wird schon sehr bald eingreifen in unsere Welt und uns aus dieser Welt voller Schmerz und Tränen in eine neue, leidfreie Welt führen. Gott erschafft ein neues Universum. Wir nennen dieses neue Universum Himmel. Und für diese neue Welt ohne Leid hat Gott dich eigentlich gemacht, nicht für diese Welt. Diese Welt ist nicht dein Bestimmungsort. Wir sind unterwegs in das Haus des Vaters und dann wird der Vater, wenn wir ankommen, endgültig alle Tränen von unseren Augen abwischen. Das solltest du wissen, während du hier und jetzt vorübergehend leidest. Der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes tröste dich. Amen.